Ja, auch von mir nochmal schönen guten Morgen. Schön, mit euch heute Morgen Gottesdienst feiern zu können und zu dürfen. Wir wollen heute Morgen uns eine Person angucken in der Bibel, die ist gar nicht so bekannt, aber ich finde diese Geschichte von dieser Person richtig spannend und ich verrate euch, um wen es geht. Micha ben Jimla, die Luther-Übersetzung, die sagt Micha, Sohn des Jimla dazu. Aber eigentlich heißt er Micha ben Jimla. Es gibt im Alten Testament ja mehrere Propheten mit dem Namen Micha. Einer hat auch ein Buch gefunden, so versteckt zwischen Jona und Nahum. Um den geht es aber nicht. Um den es heute Morgen geht, finden wir in der Bibel eigentlich nur ein einziges Kapitel, nämlich im 1. Könige 22. Aber ihr werdet gleich merken, das eine Kapitel hat es in sich, ist eine ausgesprochen spannende, bewegende und ich finde auch nachdenklich machende Geschichte. Kurz vorneweg, wo befinden wir uns so im Zeitgeschehen? Wir rücken mal so ein paar kleine Jahre zurück. 852 vor Christus, das ist das Jahr, wo Johannes gerade geboren wurde. Ein bisschen weiter her, ja, dem Bartwuch nachzuurteilen halt natürlich nur, ja. Israel, das ursprünglich unter dem großen König Saul, David und Salomo, ein sehr großes Reich war, ist mittlerweile schon längst geteilt in Nord- und Südreich. Und damals, namentlich, hat Nordreich den Namen Israel behalten und das Südreich war Juda. Und im Jahr 852 vor Christus geht es dem Nordreich, also Israel, wirtschaftlich richtig gut. Da lief was und das Südreich Juda, das war eher sehr abhängig davon. Also die konnten ohne das Nordreich eigentlich, waren die nicht überlebensfähig, muss man sagen. Im Nordreich regierte König Ahab und Ahab, das war so ein absoluter Machtmensch erster Güte. Also ich glaube, unter dem Arbeiten war nicht schön und gegen den sein war auch nicht so schön. Er war unheimlich politisch, taktisch, visiert, wirklich immer das Gute irgendwie rauszuholen. Er hat das auch ganz geschickt gelöst, indem er auch geschickt geheiratet hat, nämlich Isebel, Frau aus Phönizien, hat sich damit sehr viel Geld auch wieder ins Nordreich geholt, heutiger Libanon, also Nachbarschaft. Und hat vor allen Dingen dadurch politischen Frieden schließen können und hat nicht mehr den Effekt gehabt, dass sie halt ständig irgendwie angegriffen wurden und dafür Ruhe gesorgt, hat sich aber mit Isebel nicht nur eine Frau ins Haus geholt, sondern auch direkt sämtliche Gottheiten, die nämlich damals dort in dem, ja, also den, die sie mitgebracht hat, und andere religiöse Kulte, die dann quasi in Israel auf einmal gang und gäbe waren. Also es war nicht mehr der Gott Israels, nicht mehr Jahwe, sondern mittlerweile gab es Astarte zum Beispiel, die angebetet wurde, oder einzelne anderen Gottheiten, Baal wurde gehuldigt und soweit die ganze Szenerie, in der wir uns jetzt gerade bewegen. Und ich werde im Laufe der Predigt immer wieder einzelne Verse, oder wir gehen diese Geschichte entlang aus 1. Könige 22, euch mit reinnehmen. Und wir starten mal mit Vers 1 bis 4. Gut zwei Jahre lang hatte es keinen Krieg mehr zwischen Syrien und Israel gegeben. Und im dritten Jahr kam König Josaphat zu König Ahab von Israel. Josaphat war Juda. Das zur Erklärung. Da sagte der König von Israel zu seinen Leuten, habt ihr vergessen, dass die Stadt Ramoth in Gilead eigentlich uns gehört? Warum zögern wir, sie den Syrern wieder wegzunehmen? Er wandte sich an Josaphat und fragte ihn, machst du mit? Wenn ich dann Ramoth angreife, bist du dabei? Ich mache mit, antwortete Josaphat. Du kannst auf meine Truppen, auf Mann und Ross zählen, wie auf deine eigenen. König Ahab, wie er leibt und lebt, ganz in seinem Element, ich nenne es mal machtgeil, politisch gewieft, das hebt doch die Stimmung im Land, wenn wir uns das unter den Nabel reißen, was uns doch eigentlich gehört. Lasst uns Ramoth zurückerobern. Josaphat, bist du dabei? Klammer auf, die Geschichte müsste nicht 800 irgendwas vor Christus spielen. Sie spielt sich eigentlich gerade mitten in unserer Zeit auch ab. Und das finde ich schon irgendwie erschreckend, wie sich manches wiederholt. Also wirklich von diesen Machtdingen her zu denken, man holt sich mal das wieder, was einem ja scheinbar eigentlich gehört. König Josaphat von Juda, ihm bleibt eigentlich überhaupt keine andere Wahl, als ja zu sagen, weil er wirklich so politisch und wirtschaftlich abhängig gewesen ist. Also wenn er Nein gesagt hätte, hätte er ernsthafte Probleme haben können oder hätte er bei Ahabs Mentalität bestimmt auch bekommen. Für sein Reich, das wäre wahrscheinlich untergegangen oder andere Dinge wären passiert. Klar kannst du auf mich zählen und alles scheint klar und erledigt. Aber Josaphat zögert dann doch noch, geht nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Und er fragt in Vers 5 dann, solltest du nicht zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint? Du solltest doch zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint. So, ist König Josaphat jetzt sowas wie ein Angsthase, Bedenkenträger oder nimmt er Gott ernst? Man weiß es nicht genau, aber es gibt da Situationen, Entscheidungen und Fragestellungen, Themen, da würde ich sagen, ist es sehr ratsam, erstmal Gott zu fragen, was er dazu meint. Josaphat hat Zuspruch und Anspruch Gottes im Ohr und Josaphat kennt aus seiner praktizierten Religion, nämlich aus dem Südreich, aus Juda, schon noch diesen lebendigen Gott. Wenn man so ein paar Geschichten weiter vorne guckt, erlebt man es immer, wie er diese Beziehung schon auch lebt, der uns anspricht, der ein Ohr auf unsere Themen hat, der mit dabei ist, wenn wir Entscheidungen treffen, dessen Herz für uns schlägt und der uns deshalb auch sehr gerne mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Und deshalb sollten wir nicht erst den Herrn fragen. Ich muss irgendwie, wenn ich diese Geschichte das erste Mal nochmal gelesen habe vor einiger Zeit, musste ich an diesem Satz bin ich hängen geblieben und musste denken, in meiner Zeit, wo ich noch sehr aktiv wirklich jede Woche mehrfach Teamkreise im Süden oder so betreut habe, dieses Thema, wenn du so gefragt hast, was wollen wir nochmal thematisch machen, das kam ständig. Neben einem anderen Thema. Es gab zwei große Themen und das eine Thema war, wie ist der Wille Gottes und wie ist es eigentlich mit Gott ernst nehmen? Es beschäftigt Leute und ich glaube, euch beschäftigt das auch. Zumindest mal, wenn ich so ein bisschen in die Friedenshof-Gemeindesituation reinhöre von außen. Was ist eigentlich dran? Was sollten wir eigentlich tun? Und es ist gut, diese Frage zu stellen. Es gab dann Leute und sogar Bücher, die sagen, wir sollen in allem Gott fragen. Naja, ich weiß nicht, wie das ist mit der rohen Zwiebel bei euch in der letzten Woche. Ob ihr auch vorher Gott gefragt habt, sollen wir jetzt aus der die rohe Zwiebel essen oder sollen wir aus der Socke trinken? Keine Ahnung, ob ihr das getan habt. Aber muss man das in allem nehmen? Soll ich diesen Bus nehmen oder lieber nicht? In allem? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte, wer das Tagebuch eines frommen Chaoten kennt, kennt diese Geschichte vom Zeltlager, wo sie in der Kneipe sitzen und sich wirklich mit Gott auch darum ringen, dass es ständig immer regnet, dass das ganze Zeltlager quasi absäuft und dann, ich weiß, der Kneipenwirt oder ein Besucher sagt, was wundert ihr euch denn, was hadert ihr denn eigentlich? In dieser Region regnet es immer zu dieser Jahreszeit. Also Gott hat euch doch auch ein Hirn gegeben. Auch das darf man benutzen. Also wo ist so diese Grenze, wo nehme ich wirklich Zeit, wo nehme ich Gott mit in meine Entscheidung, in meine Situation mit rein? Ich entdecke bei mir, es gibt wirklich auch meinen Freundeskreis, Leute, ich nehme sie in alles mit rein, da denke ich vor, also ich vertraue darauf, dass Gott mich auch in Alltagssituationen leitet, ohne dass ich immer abklären muss, darf ich jetzt Pizza essen oder ist heute doch der Salat dran? Mein Vernunft sagt mir, der Salat wäre dran. Also steuert Gott auch wirklich in meinem Alltag mein Leben, ohne dass ich nach jeder Kleinigkeit frage. Und gleichzeitig gibt es Dinge im Leben, wo ich sage, nein, hier ist es gut, sich Zeit zu nehmen, genauer hinzufragen und hinzuhören. Ich möchte es mir auch nicht zu leicht machen mit manchen Dingen und zu leichtfertig Entscheidungen treffen, die man treffen muss, die auch größere Auswirkungen auf mich, auf andere, auf Situationen oder vielleicht auf Gemeinden haben. Lasst uns doch zuerst den Herrn fragen, was er meint. Wann fragen wir den Herrn, was er meint? Vielleicht geht ihr mal kurz innerlich in euch durch euer Leben und überlegt, wann hast du das letzte Mal konkret Gott um seine Meinung, um seinen Ratschlag, um seinen Willen gefragt? Was war das für eine Situation? Bei Sachen, wo es drauf ankommt, so ist es zumindest bei mir so. Es gibt ja Fragen, was soll ich nach der Schule machen, welchen Beruf soll ich ergreifen? Oder ist die Firma noch die, die dran ist? Oder muss ich die Abteilung wechseln? Soll ich umziehen, ja oder nein? Welchen Partner soll ich nehmen? Oder soll ich überhaupt einen nehmen? Soll ich schon heiraten oder nein? Soll ich diese Operation machen oder nicht? Soll ich noch warten damit? Es gibt Dinge, die sind nicht so klar, aber die beschäftigen uns und haben Auswirkungen auf unser weiteres Leben. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Wille Gottes kann sehr tief verborgen liegen, unter vielen sich anbietenden Möglichkeiten. Du hast eben ein paar davon aufgezählt. Über 10.000 Studienmöglichkeiten. Und es ist eine gute Sache, und das müssen wir uns auch merken, dann Zeit zu haben, um diese Entscheidung auch gut wahrnehmen zu können. Was sagt denn Gott in diesen Momenten? Selbst wenn man sagen würde, gut und schön, dann ist die nächste Frage ja, wie komme ich jetzt zu dieser Entscheidung? Wie komme ich dazu, dass ich wirklich Gottes Willen entdecke in meinem Leben? Wir wünschen uns oder haben uns bestimmt schon mal alle diesen berühmten Blitz vom Himmel oder den Zettel vom Himmel gewünscht. Das großgeschriebene Ja in Form von Wolken im Himmel, wenn es um die Frau oder den Mann fürs Leben geht. Und es kam irgendwie doch nicht. Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, indem man offen betet. Ganz ehrlich, ich entdecke mich oft dabei, dass ich nicht offen bete. Ich bete, aber ich weiß eigentlich schon genau, was ich möchte. Weil es soll ja Gott mit reinnehmen. Aber eigentlich weiß ich schon, was ich möchte. Und ich erinnere mich an meine Gemeindeversammlung in meiner Heimatgemeinde, in der es um organisatorische Fragen ging. Und es gab einen Bruder in der Gemeindeleitung, der hat immer sehr geschlossen gebetet. Nämlich, er hat nicht gebeten um, Herr, zeig uns, sollen wir es so oder so machen, sondern er hat gebetet, ich nenne es mal ein banales Beispiel, was nicht der Fall war, aber Herr, ich danke dir dafür, dass wir die Wand gelb streichen werden. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Herr, ich danke dir dafür, dass ich das oder jenes tun darf, anstatt zu fragen, soll ich das tun? Das ist ein bisschen überspitzt, aber ganz ehrlich, guckt mal in euch rein, ist es nicht oft so, dass wir unsere Wünsche eigentlich vor Gott bringen, in der Bitte, sie zu erfüllen, anstatt offen und ehrlich zu fragen, es könnte ja auch anders sein. Und das kann auch Angst machen. Und ich verstehe das. Offen beten, indem man Gott wirklich seine Situation, so wie sie ist, mit allen Fragen und mit allen Facetten, mit dem Für und Wider, auch wirklich vorlegt. Jetzt können wir sagen, Gott weiß es ja eh. Ja, aber ich glaube, es tut gut, auch beides nochmal auszusprechen, damit es mir auch klar ist, um was es eigentlich geht. Ja, Gott weiß es. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich auch dieses offene Beten praktiziere, da wird es mir auch nochmal bewusst. Und ich denke, da, wo uns Dinge bewusst werden, wo mir Dinge bewusst werden, da hat Gott schon auch viel mehr Eingreifpotenzial, als wenn ich in meinen Scheuklappen unterwegs bin. Also offen beten. Das Hören ist ja auch so eine Sache. Wann hast du dir das letzte Mal richtig Zeit zum Hören auf das genommen, was Gott will? Also ich bin ein mega geduldiger Mensch. Ihr könnt mal meine Kollegen fragen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und doch erinnere ich mich an Situationen in meinem Leben, wo ich mir bewusst Zeit genommen habe, auf Gott zu hören. Wo ich rausgegangen bin mit dem Rucksack und Wanderschuhe an, und einfach mal losgelaufen bin und nach den ersten 5 Kilometern sind alle anderen Gedanken, die du hast, auch noch weg. Das ist meine Art quasi, wirklich runterzukommen und einfach zu gehen und nichts zu reden, nichts auf den Ohren zu haben, das Handy daheim oder aus oder wie auch immer im Flugmodus und wirklich an so einen Punkt zu kommen, ich mal ruhig werde. Wann hast du das letzte Mal einen Moment in deinem Leben gehabt, wo du wirklich ruhig sein konntest? Wir wollen deine Stimme hören, singen wir immer wieder im Lobpreis. Und dann singen wir das nächste Lied. Wir wollen dich verstehen und stopfen uns die Kopfhörer rein. Wir wollen dich wahrnehmen und schreiben die nächste WhatsApp. Und ich mache euch keine Vorwürfe, mir geht es genauso. Offen beten, offen hören. Laut in der Bibel lesen ist eine Sache, die mir oft hilft. Ich lese meine Bibel und ich lese sie oft leise und ich merke in letzter Zeit mehr und mehr, wie viel es mir bringt, laut zu hören. Ich bin jemand, der unheimlich viel wahrnimmt. Ich lese am liebsten Hörbücher, wissen manche von euch. Also ich nehme unheimlich viel audioaktiv auf. So. Und mir bringt das einfach was, wenn ich meine Bibel laut lese. Weil ich mir auf einmal was vorlese und auf einmal das Gefühl habe, boah, der Text spricht auf einmal zu mir. Ich nehme ihn nochmal ganz anders wahr. Laut lesen. Und nach Antworten suchen. Und nicht im Sinne von Orakeln, sondern im Sinne von, ist das, was mich da beschäftigt oder die Entscheidung, die ansteht, was davon ist eigentlich Christusgemäß? Dient es dem Leben, meinem Leben? Und dient es eigentlich auch den anderen? Kommt es zur Entfaltung auch für andere? Dient es meiner Familie? Dient es meiner Gemeinde? Oder ist es ein rein egoistisches Wahrnehmen? Mehrt es die Freiheit, die ich in Christus habe, oder komme ich in ungute Bindungen rein? In Bindung an Geld, an Menschen, Abhängigkeiten, von denen ich nicht mehr weg kann und die vielleicht auch meine Beziehung zu Gott einengen würden. Das Gespräch suchen mit Freunden ist auch so eine Sache. Mit Menschen, denen ich vertraue, einem guten Seelsorger. Bei Seelsorger denken wir oft an die Couch, ist aber eigentlich gar nicht so. Vielleicht nennen wir es dann irgendwie neu Coach, Mentor, egal. Jemand, der dir zuhört, der dir einfach zuhört und der offen und ehrlich mit dir ringen kann um eine Entscheidung. Und meine Frau sagt immer, ich habe, als ich dich kennengelernt habe und als es darum ging, ob ich mit dir zusammenkommen soll, an die Liste geschrieben. Plus und Minus. Ich bin Gott heute noch sehr dankbar, dass der Heilige Geist die Hand auf der Plusseite mehr geführt hat als auf der Minusseite. Aber ja, ich glaube, auch dadurch kann Gott quasi Dinge lenken. Da, wo ich aktiv anfange, also Leute, wisst ihr, wir reden immer so von Gott lenkt oder der Mensch denkt und Gott lenkt, traue ich ihm zu, dass er auch meine Liste lenkt? Auch das kann er. Aber sich hinsetzen und wirklich offen und ehrlich damit angehen. Und vielleicht kommt dann doch der berühmte Geistesblitz vom Himmel. Vom Geist Gottes nämlich. Und dass man bei allen Fragen aber dann auch eins nicht vergisst, nämlich loszugehen. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier in einem Gottesdienst gesagt, bei der Speisung der 5000. Wisst ihr, ich glaube, die größte Chance, die der Teufel hat, um die Gemeinde Gottes klein zu halten, ist uns in Angst und Schockstarre zu versetzen und uns nicht losgehen zu lassen. Und du bleibst bei deinen Entscheidungen stehen. Und ich habe das wirklich mal erlebt bei einem guten Freund von mir, wo es darum ging, um eine Beziehungsfrage. Und ja, aber wenn ich jetzt die Falsche heirate, dann habe ich mich nicht den Willen Gottes. Die hat nicht den Willen Gottes, weil sie bekommt nicht den, den sie eigentlich hätte kriegen sollen. Der sie hätte kriegen sollen, hätte auch nicht den Willen Gottes, weil sie ja jetzt mit mir. Und über die bleibst du stehen und bleibst Single und bist todunglücklich in dem Moment. Und das könnten wir auf ganz viele andere Bereiche in unserem Leben setzen. Und Leute, auch in Gemeindesituationen. Was können wir wunderbar diskutieren und ringen und gehen nicht los? Und wenn wir nicht losgehen, dann bleiben wir stehen. Und da bin ich mal ganz betriebswirtschaftlich unterwegs, weil ich das auch in unserem geistlichen Leben so erlebe. Stillstand ist Rückschritt. Es geht nicht weiter nach vorne und dann geht es immer weiter zurück. Man kann das ganz einfach plastisch sagen, wenn wir es nicht mehr schaffen, wir hatten es eben kurz als Thema, nicht mehr schaffen, junge Familien zu erreichen, werden wir irgendwann veralten und dann kann Gott ein Wunder schenken oder auch nicht und dann ist vielleicht irgendwann der Friedenshof leer. Harte Worte, weiß ich, aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Das Losgehen nicht vergessen. Aufbruch geschieht nur dann, wenn wir starten. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir bei allem Ringen das Losgehen nicht vergessen. Josaphat sagt, du sollst zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint. Und dann geht es weiter. Da rief Ahab, der König von Israel, alle Propheten zusammen, etwa 400, und fragte sie, soll ich die Stadt Ramoth angreifen oder nicht? Greife sie an, antworteten sie. Der Herr wird sie in deine Hand geben. Aber Josaphat zögerte noch immer und fragte, gibt es hier keinen einzigen weiteren Propheten, durch den wir den Herrn fragen könnten? Du sollst doch zuerst den Herrn fragen, was er meint. Das finde ich jetzt schon ziemlich, komisch, vielleicht auch ein bisschen dreist von dem Josaphat. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Also Josaphat hat die Bitte, frag doch mal, was Gott dazu denkt. Und Ahab ruft 400 Propheten. 400. Also hier wäre knallevoll. Weißt du, wie passen die rein, Markus? 400. Hier wäre knallevoll. Hier wäre alles voll Propheten, alles Männer, ne? Prophet, einer, der Gottes Wort sagt, und fragt sie und sie sagen alle einmütig, was für ein frommes Wort, einmütig sagen alle, ja, mach das, der Herr wird die Stadt in deine Hand geben. Und Josaphat zögert immer noch. Doch kleingläubig? Warum zögert er? Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Josaphat spürt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier komisch. Was stimmt da nicht? Er findet kein Innehalten statt. Das, was ich eben so beschrieben habe, dieses Nachfragen, dieses auch mal Ringen um Entscheidungen, dieses Hören, das braucht ja auch Zeit. Gut Ding braucht Weile. Und diese Propheten kommen und knallen alle aus einem Rohr raus, jo, geh los, die Stadt wird dein sein. Ohne irgendwie mal ein drüber nachdenken, ohne ein Gebet, ohne irgendwas. Kein Beten, kein Nachdenken, kein Hinhören, kein Hinsehen, kein wirkliches Innehalten. Nur dieses euphorische, ja, mach das, der Herr wird die Stadt in deine Hand geben. Oder wie meine Kinder früher gesagt hätten, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Das klingt für den Josaphat doch irgendwie zu sehr danach, dass diese 400 Propheten einfach König Ahab nach dem Mund labern. Vielleicht haben sie Angst vor ihm. Gut, vielleicht sind sie auch abhängig von ihm. Aber die reden einfach so, das klingt wirklich so, Ahab hat gesagt, dann stimmt das. Aber Ahab ist halt nicht Gott. Josaphat, für ihn klingt es zu sehr danach, dass hier ein anderer Gott angebetet wird, ein falsches Gottesbild verwehrt wird, nämlich nicht Jahwe, sondern, ja, vielleicht hat auch schon der Einfluss von Isebel und Baal wirklich seine Frucht da getragen. Und vielleicht ist es bei uns manchmal auch so, dass wir ganz oft nicht Gottes Stimme hören, sondern ganz oft andere Stimmen wahrnehmen, die uns das Leben bequemer oder schöner machen oder einfacher. Und dass wir euphorisch in was einsteigen, was eigentlich gar nicht Gottes Wille ist, sondern vielleicht nur der Wille von jemandem, der eine laute Stimme hat in unserem Umfeld. Und da gilt es zu unterscheiden, genau hinzuhören. Dieser König Baal, dieser Gott Baal, so, den Königin Isebel ja mit ins Land gebracht hat, war ein Fruchtbarkeitsgott und es war klar, wer diesem Baal dient und wer diesem Baal glaubt, der wird reiche Ernte haben, viel Erfolg haben, der wird siegen und viele Nachkommen haben, der wird alles in Hülle und Fülle haben. Und Jahwe, der Gott Israels, der Vater von Jesus, ist es wirklich ein Gott, der seinen Leuten alle Zeit Sieg, Erfolg, Gesundheit, Reichtum, Hülle und Fülle verheißt? Das ganze Buch Hiob, das kreist sich ja um diese Frage. Und viele Psalmen kreisen sich um diese Frage, wo die Beter darum ringen, was denn jetzt eigentlich wirklich ist. Viele Prophetentexte im Alten Testament ringen mit der Frage und viele Jesusbegegnungen im Neuen Testament. Also ist der biblische Gott, an den wir glauben, ein Gott, der seinen Leuten immer und überall Erfolg, Reichtum, Sieg, Gesundheit, Hülle und Fülle zusagt? Oder andersrum sagt dieser Gott, an den wir glauben, wenn du mir vertraust, und wenn du richtig glaubst, dann gibt es keine Niederlagen, keine Krankheit, keine Not, keine Zweifel, keine Armut und kein was weiß ich was mehr. Das sind ja Fragen, lebenswichtige Fragen. Und wer sich in der frommen Landschaft ein bisschen auskennt, der weiß, diese Fragen, die gibt es bis heute. Der biblische Gott vom Alten Testament und Neuen Testament, der verheißt wirklich gelingendes und erfüllendes Leben. Aber dieses gelingende und erfüllende Leben, das dieser Gott verspricht, was unser Gott verspricht, ist unabhängig von den Faktoren, die wir dafür einsetzen. Es gibt einen sehr bewegenden Text von Lothar Zenetti und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ich lese ihn mal vor. Ich traf einen jungen Mann, kerngesund, modisch gekleidet, Sportwagen, 35 Jahre alt, und ich fragte beiläufig, wie er sich fühle. Was für eine Frage, sagte er, beschissen. Und ich fragte ein wenig verlegen eine schwer behinderte ältere Frau in ihrem Rollstuhl, wie es ihr gehe. Gut, sagt sie, mir geht es gut, ich bin dankbar. Da sieht man mal wieder, so schreibt Lothar Zenetti, da sieht man mal wieder, dachte ich bei mir, immer hat man mit den falschen Leuten Mitleid. Sinnstiftendes, erfülltes und gesegnetes Leben ist unabhängig von Krankheit oder Gesundheit, unabhängig von Sieg oder Niederlage, unabhängig von Armut oder Reichtum. Und der Gott der Bibel ist kein Sieges- und Erfolgsgarant in dem Sinne, wie wir es sehen, sondern im Gegenteil, in Jesus zeigt er eigentlich sich als jemand, der gerade hinkommt in die Niederungen, ins Leiden, in die Niederlagen, in den Ohnmacht bis in den Tod. Also dieser Josaphat ist jetzt sehr skeptisch über diese Sache. Gibt es keinen weiteren Propheten, durch den wir den Herrn fragen könnten? Und jetzt kommt's. Es gibt schon einen, erwidert der König von Israel, Micha ben Schimla. Aber ich kann ihn nicht ausstehen, weil er immer nur Unglück ankündigt. Doch Josaphat sagte, so soll der König nicht reden. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und befahl ihm, so rasch wie möglich Micha herbeizuholen. Also 400 plus 1. Der eine wird noch geholt und während der Bote noch unterwegs ist, den Micha zu holen, feiern die anderen Propheten sich schon mal richtig in Rage. Die beiden Könige ab Vers 10 saßen in ihrem königlichen Ornat auf zwei Thronsesseln, die auf dem freien Platz vor dem Stadttor Samarias aufgestellt waren. Die 400 Propheten standen vor ihnen. Sie waren im Zustand ekstatischer Begeisterung. Einer von ihnen, Zidkia, der Sohn von Kenana, hatte sich einen Helm mit eisernen Hörnern aufgesetzt und rief, so spricht der Herr, so unbesiegbar wie ein Stier mit eisernen Hörnern wirst du gegen die Syrer anrennen und sie völlig vernichten. Und die anderen Propheten stimmten ein und riefen, zieh nur gegen Ramoth, du wirst siegen, der Herr wird die Stadt in die Hand des Königs geben. Schon ein ziemlich skurriles Bild, wenn man das mal so für sich vor Augen malt. Man kann sich das so richtig vorstellen, wenn so eine Menge mal so richtig aufgepeitscht ist, dann lässt sich leicht das ein oder andere sagen oder tun, zum Beispiel Zwiebeln essen, gerade wenn es Erfolg verspricht und Sieg und Ruhm und Größe, das begeistert die Menschen, das will man hören. Wer hat das größte Stück gegessen? Ruhm und Ehre. Super. So. Aber ist das, was da passiert, jetzt wirklich Prophetie? Ein Ausleger, der schreibt, ein Prophet ist kein Wahrsager, sondern einer, der die Wahrheit sagt. Einer, der wiedergibt, was er von Gott her gehört hat und der wiedergibt, was Gott zu der jetzigen Situation konkret zu sagen hat. Das kann erbauen, ermahnen, trösten, aufrichten oder einfach nur wachrütteln. Und so ein Prophet kommt jetzt ins Spiel, nämlich Micha ben Schimla. Der Bote hat ihn zu Hause abgeholt und sagt ihm unterwegs Folgendes. Die Propheten haben dem König einstimmig Sieg prophezeit. Sieh zu, dass du genau dasselbe tust und ihm einen glücklichen Ausgang verkündigst. Toller Bote. Dann geht's weiter. Aber Micha antwortete, so gewiss der Herr lebt, ich kann nur ankündigen, was er mir aufträgt. Als Micha vor den König trat, fragte ihn der: Micha, sollen wir Ramoth angreifen oder nicht? Micha antwortete: Greif die Stadt nur an, du wirst siegen. Der Herr wird sie in deine Hand geben. Aber der König sagte zu ihm: Ich beschwöre dich, mir nichts als die reine Wahrheit zu sagen. Was hat der Herr dir gesagt? Aha. Da antwortete Micha: Ich sah das Heer Israels über die Berge zerstreut wie eine Schafherde, die keinen Hirten hat. Und der Herr sagte zu mir: Sie haben keinen Anführer mehr. Der Krieg ist zu Ende. Jeder soll nach Hause zurückkehren und es wird Frieden sein. Und der König von Israel wandte sich zu Josaphat und sagte: Habe ich es nicht recht gesagt? Er kündigt immer nur Unglück an. Dieser Micha ben Schimla ist schon auch ein bisschen gewitzt. Er steht vor Ahab und wird gefragt, was er denn jetzt tun soll, was Gott denn sagt. Und dann spiegelt er genau erstmal das wieder, was die 400 davor schon gesagt haben. Ahab redet er nach dem Mund: Greif die Stadt ruhig an, wirst schon sehen, was passiert. Und Ahab ist an dieser Stelle aber auf einmal wach und merkt einen Unterschied. Und ich glaube wirklich, und nochmal, genaues Hinhören, man merkt den Unterschied, was ist denn jetzt eigentlich das, was Gott möchte. Und das ist, glaube ich, die spannende Herausforderung für uns, genau an diesem Punkt zu sein. Was ist das, was die anderen möchten? Und was ist das, was Gott möchte? Und er fragt ihn nochmal: Sag mir bitte die Wahrheit. Sag mir bitte die Wahrheit. Ahab, du bist kein guter Hirte für Israel. Du wirst sterben in der Schlacht und danach wird man nach Hause gehen und für Israel wird Friede sein. Also Unheil für Ahab, er wird sterben. Heil für Israel, es wird Frieden geben. Und dann, das lese ich jetzt nicht, fährt Micha ben Schimla fort. Diese 400 Propheten hat Gott so mit dem Lügengeist besetzt. Der ist von Gott gesandt, damit dieser Lügengeist Ahab verwirren soll. Und das führt zu der entscheidenden Szene, nämlich nachdem Micha das gesagt hat. Da trat Zidkia, der Sohn von Kenan, auf Micha zu, gab ihm eine Ohrfeige und rief: Was sagst du da? Der Geist des Herrn soll mich verlassen haben und nur noch mit dir reden? Du wirst es ja sehen, erwiderte Micha, wenn der Tag kommt, an dem du dich im hintersten Winkel deines Hauses verstecken musst. Nehmt ihn fest, befahl dann der König, und führt ihn zum Stadtkommandanten Amon und zum Prinzen Josasch. Sagt zu ihnen: Befehl des Königs, halte diesen Mann im Gefängnis, bis ich wohlbehalten zurückgekehrt bin. Gebt ihm die kleinste Ration Wasser und Brot. Und Micha erwiderte: Wenn du wohlbehalten zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Durch wen spricht denn eigentlich jetzt Gott? Durch Micha ben Schimla oder durch Zidkia oder die 400? Durch wen spricht Gott eigentlich heute? Und wo wird Gottes Evangelium verkündigt und die gute Nachricht? Und wo muss man aufpassen, dass man keinen, ich nenne es mal Irrlehrer, auf den Senkel geht? Micha ben Schimla verkündigt differenziert. Er sagt: Ahab Unheil und für dich Israel Frieden. Also kein euphorisches Ja zu allem. Also kein Schwarz-Weiß. Und auch sehr zögerlich sagt er: Sollte am Ende es anders kommen, dann habe ich vielleicht mich geirrt. Er ist auch noch selbstkritisch dabei. Zidkia sagt: Sieg und Erfolg, alles gut, läuft. Ganz euphorisch, mit einer vollmundigen Aussage und einer ganz einfachen Lösung: Alles wird gut. Und dieser Zidkia sucht die große Bühne, den großen Auftritt. Micha ist bescheiden, ohne große Schau, kommt aus der Stille, hört hin, sieht. Auch realpolitisch sieht er hin und nimmt auch für sich Leiden in Kauf. Er spricht auch mal gegen alle anderen. Er geht in den Knast, tritt ohne Gewalt, weder in Wort noch Tat auf. Zidkia wiederum, der Mann der Show, des großen Auftritts, seine Worte sind gewalttätig, manipulierend, bedrängend. Körperlich lässt er ja auch mal kurz die Hand fliegen. Keine Stille, kein Innehalten, keine Selbstkritik, kein genaues Hinsehen. Was passiert? Ahab zieht in die Schlacht, verkleidet sich sogar. Also man müsste es mal verfilmen, dieses Kapitel. Das wäre, glaube ich, schon cool. Verkleidet sich sogar, damit er als König nicht erkannt wird. Kommt per Zufall durch einen irrgeleitenden Pfeil ums Leben. Zufall. Micha ben Schimla ist im Recht und am Schluss heißt es: Es geschah genauso, wie der Herr es angekündigt hatte. Nehmt diese Geschichte mal mit, lest sie vielleicht zu Hause heute Nachmittag nochmal in einem ruhigen Moment durch. 1. Könige 22. Und nehmt ein paar kurze Gedanken noch mit. Lasst uns Gott nach seinem Willen fragen. Und nicht nur alleine, vielleicht auch gemeinsam als Gemeinde. Vielleicht mal in einer ganz neuen Form. Passt auf echte und falsche Propheten. Lasst uns versuchen, gute und vielleicht auch irrige Lehre unterscheiden zu lernen. Und bei all dem, lasst uns nicht vergessen, dann auch das zu tun, was Gott sagt. Und nicht beim Fragen zu bleiben, sondern loszugehen und das umzusetzen. Und zu erleben, dass es sich lohnt, auch mal den unbequemeren Weg zu hören oder genau hinzuhören. Amen.